Was waren die Brennpunkte beim BVB und wie geht's in der kommenden Saison weiter? In unserer großen Saisonanalyse tauchen wir in aller Tiefe in die vergangene Spielzeit ein, richten den Blick aber auch schon voraus.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Die Saison ist geschafft, die Bundesliga-Spielzeit 2025-26 ist zu Ende und wir wollen hier heute einmal zur großen Saisonanalyse ausholen. Und passend zu unserem einjährigen Bestehen sind wir heute auch wieder zu dritt am Start. Christian Wob ist dabei und Jonas Ortmann, die beiden BVB-Reporter bei der WAZ.
Grüß dich.
Hallo Linda.
Schön, dass ihr da seid. Bevor wir jetzt aber in aller Tiefe in die Analyse einsteigen, würde mich interessieren, was war denn euer Moment der BVB-Saison?
Ich saß tatsächlich vor dem letzten Bundesligaspieltag mit einem Kumpel zusammen und wir sind da auch schon mal die Saison so ein bisschen durchgegangen im Kopf, was da eigentlich alles passiert ist und haben relativ schnell festgestellt, dass wir uns zumindest sportlich da an nichts mehr erinnern werden. Also diese Frage, wann löst der BVB mal wieder endlich Emotionen aus? Da waren wir dann bei dem Champions League Halbfinale in Paris, weil auch da einfach Bilder entstanden sind mit Marco Reus in der Kurve und vielen besonderen Momenten. Und diese Saison, zumindest aus sportlicher Sicht, muss ich sagen, war die dann doch ereignisarm. Ich glaube nicht, dass man sich noch in vielen Jahren daran zurückerinnern wird, wie diese Saison gewesen ist und deine positiven Erinnerungen schwellen kann. Welcher Moment aber ja dann doch irgendwie bei mir sich zumindest ein bisschen im Gedächtnis vielleicht einbringen wird, ist das, was rund um das letzte Heimspiel passiert ist, wo dann Sebastian Kehl nach vielen Jahren als Spieler und dann als Sportdirektor verabschiedet worden ist, wo Julian Brandt seinen Abschied von der Südtribüne bekommen hat, wo auch Niklas Süle verabschiedet worden ist. Und ich fand, das war nochmal so ein würdiger Moment mit Fingerspitzengefühl und hat mir auch gezeigt, dass selbst wenn man den Eindruck hat, dass Spieler oder Verantwortliche sehr in der Kritik stehen und dass das öffentlich immer ja ausgetragen wird und auch, dass es in den sozialen Medien häufig mal unter der Gürtellinie alles passiert, dass dann die Fans vor Ort doch schon recht feines Gespür für die Leistungen, die die beiden jetzt explizit gebracht haben, für diesen Verein bewiesen haben.
Ja, ich schließe mich dir an, Christian. Erstmal schön, dass wir wieder zu dritt hier sitzen, hatten wir ja wirklich schon lange nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich auch in 5 Jahren wird das wahrscheinlich so eine Saison sein, in der sehr wenig hängen bleibt. Vielleicht, wenn man das mal rückblickend sagt, so die Saisons zwischen so Klopp und was dann am Ende so bei Terzic war, die Saisons unter Tuchel und die Saisons unter Stöger am Ende oder Peter Bosz, das sind ja auch so Sachen, da hat man vergessen fast schon, welche Spieler so auch alles da waren, weil sie eben natürlich diese prägnanten Ereignisse irgendwie nicht hatten. Und ich glaube, diese Saison wird sich da einreihen, weil Niko Kovac es geschafft hat, darauf gehen wir später dann explizit ein, eine Ergebnismaschine zu konstruieren, aber eben wahrscheinlich ja keine, die dann den Fußball spielt, den sich viele hätten gewünscht. Deshalb bin ich am 4. März 2026 hängen geblieben, als Christian, du und ich in der 5. Etage der Geschäftsstelle saßen, bei Lars Ricken im Interview. Und wo er dann auf unsere Fragen hin doch relativ viel zugegeben hat oder überraschend viel, was dann am Ende auch ja für, sagen wir mal so, doch einiges losgelöst hat. Unter anderem hat er damals ja das als Versäumnis beschrieben, dass man im Sommer auf den Flügeln keinen Unterschiedsspieler geholt hätte. Oder wir haben ihn auch damit konfrontiert, dass der Kaderwert seit Jahren sinkt um 113 Millionen Euro laut Transfermarkt.de. Und auch da sagt er, das ist ein Fakt, dem ich nicht widersprechen kann. Es muss das Ziel sein, dass diese Entwicklung wieder in eine andere Richtung geht. Daran arbeiten wir. Und wenn man dann vielleicht mal irgendwann so 1+1 zusammengezählt hätte, hätte man da schon sehen können, dass beim BVB einiges im Argen liegt und dass sich vielleicht dann doch früher als später Veränderungen ankündigen werden. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und da dann so mittendrin zu sein, war dann für uns schon sehr, sehr spannend. Und sportlich ist es sicherlich vielleicht noch das 4:4 bei Juventus Turin, wo ich dann vor Ort war. Ich glaube, diese Nachspielzeit war auch nochmal eine, an die ich mich zumindest noch sehr lange erinnern werde.
Vielleicht auch noch das Pokalspiel in Frankfurt, wo Gregor Kobel zum Helden geworden ist. Da war ich jetzt auch nicht vor Ort, deswegen hätte ich das jetzt nicht erwähnt, aber das war vielleicht auch noch einmal so ein besonderes Spiel.
Wir haben im Januar eine Folge hier gehabt, wo wir mit 3 steilen Thesen in die restliche Saison gestartet sind. Ihr werdet euch noch gut daran erinnern, nehme ich mal an, für die Zuhörer jetzt einmal nochmal. Da wurde gesagt, der BVB stellt am Ende der Saison die beste Abwehr. Die Talente bekommen ihre Einsatzzeiten beim BVB und Fabio Silva macht mindestens 10 Tore. Ich sag mal so, 2 davon sind ja ganz gut eingetreten. Bei einer, naja.
War eher mehr Silva als Gold.
Wir sind alle
man
sehr
muss
froh,
sich auch
dass
man muss sich auch mal was
ist und nicht. Komiker.
Man muss sich auch einfach mal was trauen mit der These bei Silva. Und man hat ja schon den Eindruck, dass da eher so der, also so meine These, muss ich dazu leider gestehen, man hat ja schon den Eindruck, dass da noch was passieren kann, dass da ein bisschen Potenzial ist in der Rückrunde, weil Silva kam damals ja verletzt nach Dortmund, hat bis September dann gebraucht, um überhaupt fit zu werden. Und dann kannst du da nochmal ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate draufrechnen, bis er das Niveau hat, was Niko Kovac von seinen Spielern verlangt, um auch körperlich in der Bundesliga tauglich zu sein. Und bei den Kurzeinsätzen hat man ja schon gesehen, dass er Schwung reinbringen kann. Aber leider musste man dann jetzt auch feststellen, wenn dann Silva auf eine ja fitte und noch nicht erschöpfte Abwehrkette, die ja beim BVB meistens immer gegen 5 Leute, ja, wo sie ankämpfen müssen als Offensive, tut sich auch so ein Fabio Silva schwer.
Insgesamt kann man aber sagen, 2 von 3 Thesen.
Ich wollte gerade sagen, also ja. Ich muss auch mal loben hier an dieser Stelle.
Haken dran ist schon okay, wenn man das mal vergleicht, vielleicht wenn ja die Prozentzahl an Neuzugängen im Sommer beim BVB so gut funktioniert hätte, hätten wir wahrscheinlich auch eine andere Saison gesehen.
Schöne Zündelfolge heute.
Nein. Können ja mal gucken, was wir für steile Thesen für die nächste Saison aufstellen werden in den nächsten Folgen. Und dann werden wir uns nach der kommenden Saison auch nochmal zusammensetzen. Und dann wird es wahrscheinlich eine noch bessere Quote sein. Ich bin da optimistisch. Lass uns aber jetzt mal auf die gesamte Saison schauen. Ich meine, da gibt es ja auch einiges zu bereden, auch wenn du, Christian, gerade schon sagtest, dass es vielleicht nicht die ganz vielen spielerischen Highlights gab, aber trotzdem haben wir da ja einiges, worüber wir heute noch mal sprechen wollen. Und wenn wir auch zeitlich jetzt mal relativ weit vorne in der Saison starten, ist ja der erste wichtige Punkt, den wir uns hier so rausgesucht hatten im Vorgespräch, dass der BVB endgültig im Kovac-Modus ist. Da vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Es wurde vom Club und auch von Kovac selbst lange gesagt, dass er so 3 bis 6 Monate braucht, um seine Handschrift wirklich in der Mannschaft zu implementieren. Und dann war es endlich soweit, kann man sagen.
Ja, wir sind gestartet mit einem Pokalspiel bei Rot-Weiß Essen. Und dann gab es ein ja, relativ leichtes Auftaktprogramm, würde ich mal sagen, wo man auch konstant gepunktet hat. Der erste Spieltag bei St. Pauli 3-3 war zwar schon ein kleiner Ausrutscher, aber insgesamt war der Saisonstart sehr gut. Auch in der Champions League hatte das sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte vielleicht mal einmal darauf eingehen, was ich in unserer ersten Folge damals nach dem Spiel bei Rot-Weiß Essen gesagt hatte. Oder besser gesagt, es war die zweite Folge, aber so die erste größere Thema, diese Club-DNA. Da habe ich darüber gesprochen, dass man bei Rot-Weiß Essen mit einer Startelf gespielt hat, die über 27 Jahre alt war. Und wir uns gefragt haben, wo will der BVB denn überhaupt hin? Und das hatte sich in der Hinrunde ja soweit durchgetragen. Und wenn ich dann jetzt mal schaue, letzter Spieltag in Bremen, hatte die Startelf nur noch ein Durchschnittsalter von 24,9 Jahre, obwohl jeder ja ein Jahr älter geworden ist. Das heißt, es hat sich einiges getan in der Mannschaft. Und die Entwicklung geht da sicherlich auch dann mit Niko Kovac in die richtige Richtung. Aber ich hatte es ja gerade schon gesagt, Ergebnismaschine. Also die Hinrunde war sehr erfolgreich, manchmal auch, ja, wenn ich mich an ein Spiel beim FC Augsburg auswärts Freitagabend an Halloween erinnere, das war wirklich ein Gruselauftritt. Das konnte man ja schwierig mit ansehen. Am Ende hat Guirassy da ein 1-0 erzielt. So ein typisches Spiel für die Hinrunde. Maxi Bayer gegen Köln in der Nachspielzeit. Das waren so die Sachen. Auch irgendwo emotionale Highlights, aber so richtig hängen bleiben werden sie wohl nicht. Aber insgesamt eine sehr, sehr stabile Defensive. Niko Kovac hat es geschafft, den Verein generell zu stabilisieren, zu beruhigen und eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die das abruft, was von ihr zu erwarten war. Wenn nicht sogar besser. Ich glaube, da kannst du auch nochmal sagen, ich denke mal, man kann schon klar sagen, der BVB hat vor allem in der Bundesliga overperformed.
Ja, absolut. Wenn man sich den Vergleich anguckt zwischen den Expected Points, die man erreichen konnte und das, was am Ende bei rumkommt, hat man halt gesehen, dass der BVB deutlich mehr Punkte geholt hat, als er eigentlich nach diesen Statistiken hätte holen müssen oder sollen. Und das spricht halt für eine hohe Effizienz dann letztendlich in der oder auch dann zu Beginn der Rückrunde nach der Entlassung von Alex Clapham für eine sehr hohe Effektivität bei Standardsituationen. Und das zeigte halt, oder das hat ein bisschen kaschiert, dass es eben spielerisch aus dem offenen Spiel heraus doch sehr zäh gewesen ist. Also natürlich haben die Verantwortlichen im Öffentlichen dann ihre Statistiken rausgeholt und gesagt, ja, wir haben ja gegen die Mannschaft und die Mannschaft und die Mannschaft 3 Tore geschossen, aber da passten die Zahlen einfach nicht zu den, ja, zu den eigentlichen Eindrücken, die man gesammelt hat in dieser Saison, fand ich.
Was dazu vielleicht noch einmal passt, ich hatte mir das auch nochmal rausgesucht, die Topspielbilanz in der Bundesliga. Wenn man da mal, ja, die Top 6 raussucht, da hat der BVB auch nur 12 von 30 möglichen Punkten geholt. Das macht einen Schnitt von 1,2 Punkten im Schnitt und das ist jetzt auch nicht das, wo man sagt, darauf beruht jetzt diese Vizemeisterschaft vielleicht, sondern vor allem halt die Spiele gegen die Mannschaften im, ja, unteren zwei Dritteln der Bundesliga. Da hat man weit über 2 Punkte im Schnitt geholt. Man hat sich kaum Ausrutscher dieses Jahr geleistet. Das, was man dem BVB auch oft vorgeworfen hat, einmal zu viele Gegentore, das hat Niko Kovac in den Griff bekommen. Und dass man eben oft bei den Kleinen strauchelt. Und das ist in dieser Saison kaum der Fall gewesen, bis gar nicht. Jetzt in der Rückrunde gab es nochmal dieses 0:1 bei Borussia Mönchengladbach. Aber auch da war eigentlich schon alles soweit durch. Wie gesagt, man hat da weit über 2,0 Punkte im Schnitt geholt. Und das war immer der Grund dann auch. Und was dann auch von anderen Mannschaften eben abhebt, dass man da nicht gepatzt hat und dementsprechend auch so einen, ja, doch auch Abstand nach unten hatte zu den anderen Mannschaften. Denn man hat vor allem die defensive Stabilität, die ich schon angesprochen hatte, 34 Gegentore in 34 Spielen. Das ist sehr, sehr stark. Und man war zwar offensiv nicht ganz große Maschine, obwohl man auch die drittmeisten Tore erzielt hat. Aber der Unterschied war eben die ganz starke Defensive und dass man sich keine Patzer erlaubt hat. Aber das trifft wahrscheinlich auch, wenn wir nochmal auf die Champions League dann gleich sicherlich tiefer eingehen werden. Gegen die Top-Mannschaften hat es dann vielleicht in der Konstellation nicht gereicht.
Das ist gerade schon die Offensive angesprochen, dass er und die Champions League auch. Man muss sagen, zu dieser ersten Saisonphase sah es ja in der Champions League aber auch gut aus. Da gehört der BVB zu den Mannschaften, die die meisten Tore gemacht hat, beziehungsweise war zu dem Zeitpunkt die Mannschaft mit den meisten Toren. Hat sich ja dann auch aber geändert, was jetzt vielleicht auch die Überleitung dann zu unserem zweiten Punkt ist. Und zwar das Ausscheiden in Bergamo und die Folgen am 26. Februar diesen Jahres. 2:0 im Hinspiel. Eigentlich hatte man gedacht, okay, das Minimalziel Achtelfinale in der Champions League, das ist eingetütet schon. Dann ging es nach Bergamo. Jonas, du warst vor Ort. Hättest du wahrscheinlich vorher auch nicht gedacht, wie das dann da ausgeht, oder?
Ja, wenn wir vielleicht nochmal über das Hinspiel sprechen. Christian, erinnerst du dich noch an die Überschrift, die wir über das Hinspiel gemacht haben?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, der Text ging in die Richtung, dass der Schönheitsfehler war, nicht noch mehr Tore geschossen zu haben und dass einem am Ende für die Füße fallen könnte, ne?
Genau, wurde auch wieder einigermaßen kritisch gesehen, dass wir ein so positives Spiel so geframed haben, dass man ja vielleicht sich noch eine noch bessere Ausgangssituation leichtfertig verspielt hat, aufgrund auch einer Chancenverwertung. Und am Ende ist es so gekommen, man hat dann mit dem 1:0, oder besser gesagt mit einem Tor, Unterschied dann verloren nach dieser 1:4-Klatsche in Bergamo, ein Ereignis, was nachgehallt ist und eigentlich auch alles darauf fußte, was dann im Laufe der Saison so passiert ist. Es war schon so der einschneidendste Punkt in dieser Saison, würde ich sagen, der dann ja daraus vieles resultierte. Ich hatte damals auch einen Kommentar geschrieben, zu viele Fehler, zu wenig Klasse. Der BVB kassiert in Europa die bittere Quittung. Und wir hatten vorher schon auch mal nach dem Champions League, nach der Gruppenphase, da hatte man ja in Tottenham ein bodenloses Spiel hingelegt, 0:2. Dann hat man zu Hause gegen Inter Mailand ein sehr komisches Spiel irgendwie hingelegt. Es ging eigentlich noch um alles, aber es war wieder so ein typisches 0:0-Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele typische 0:0-Spiele wir in dieser Saison alle so gesehen haben und wie das dann auch Niko Kovac hat das ja oft so auch mal dann gerade zum Ende der Saison so betitelt, dass wir eigentlich ein 0:0-Spiel gesehen hätten, wie zum Beispiel beim VfB Stuttgart oder in Hoffenheim. Und da hatten wir auch schon getitelt, der BVB steht genau da, wo er hingehört, graues Mittelmaß statt großer Träume. Und es klingt jetzt vielleicht hier alles sehr negativ, denn die Saison, finde ich, darf man insgesamt gar nicht so negativ sehen. Aber vor allem dann international hat man diese Saison einfach dann eben diese bittere Quittung dafür bekommen, dass man vielleicht in der Qualitätsspitze im Kader einfach nicht so gut war, wie man es vielleicht gedacht hätte, wie man sich's erhofft hätte, vielleicht auch, wie man sich's ein bisschen eingeredet hätte. Denn Niko Kovac hat das schon im November mal angedeutet. Man hatte 1:4 bei Manchester City verloren und da hatte Niko Kovac einen spannenden Vergleich herausgeholt. Da ging es darum, Phil Foden hat bei dem Spiel 2 schöne Schlenzertore gemacht. Da hat man ganz klar die individuelle Klasse gesehen. Und da hatte er dann auch gesagt, so durch die Blume, die haben halt Phil Foden und wir haben Karim Adeyemi. Ohne jetzt Karim Adeyemi alle Qualitäten abzusprechen, aber das Spiel hat halt einem so ein wenig belegt, Phil Foden macht daraus halt 2 Tore und ich glaube, Adeyemi hatte 3, 4 sehr gute Abschlusspositionen und scheitert halt. Oder trifft den Ball gar nicht richtig. Wenn ich mich auch an ein Pokalspiel gegen Leverkusen erinnere, auch da hatte er die ein oder andere Chance auf dem Fuß und ja, macht dann in der entscheidenden Phase vielleicht einen technischen Fehler.
In Tottenham auch.
In Tottenham auch, genau. Zum 1:0 wäre das sogar gewesen, genau. Und da hat er eigentlich schon angedeutet, was er dann später auch nochmal im Detail sagte, uns fehlen die Haalands, uns fehlen die Sanchos. Das war alles vielleicht schon so die leichte Richtung dahin, dass man sich vielleicht eingeredet hat, dass der Kader besser wäre, als er ist. Und wahrscheinlich hat er in der Bundesliga overperformed und in der Champions League international ist man da einfach an die Grenzen gestoßen, obwohl, auch da hat Sebastian Kehl ja gesagt, wir haben den besseren Kader als Atalanta Bergamo, dem würde ich grundsätzlich auch zustimmen, aber dieses Spiel war einfach ein Totalausfall.
Ja, also wir müssen das Ding ja sogar noch früher eigentlich starten, also noch vor Bergamo, noch vor Inter, noch vor Tottenham, dieses 2:2 gegen Bodo Glimt war der Knackpunkt, weil da hast du dann möglicherweise den direkten Achtelfinaleinzug schon verspielt gehabt. Und dann ging es weiter mit Inter, wo das auch so geframed worden ist, als ob es um nichts mehr gegangen sei, was ich dann auch kommunikativ sehr schwierig finde, wenn du da dich danach hinstellst und sagst, ja, eigentlich wäre dein Spiel, oder sei dein Spiel, das ist ja völlig egal. Ich meine, da kamen immer noch 80.000 hin, die dann 80 Euro im schlechtesten Fall für ein Ticket bezahlt haben. Also das gehört sich, finde ich, auch aus BVB-Sicht nicht, das so runterzuspielen. Und man hätte halt die gesetzte Position auch gehabt für diese Playoff-Runde. Hätte das Rückspiel dann nicht in diesem Hexenkessel Bergamo gehabt, sondern in Dortmund. Und ich finde, da kam halt sehr viel zusammen in diesen Wochen, wo dann schon sehr deutlich gezeigt wurde, eben, dass der BVB nicht mehr der BVB ist, der 2024 zum Beispiel ins Champions League-Finale eingezogen ist, weil da gab es diese Unterschiedsspieler noch. Was ich aber dazu auch noch sagen wollte, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber
kommt gleich.
Wir machen mal weiter.
Ich kann noch mit einer Anekdote aus Bergamo aushelfen. Das finde ich noch ganz spannend, ist vielleicht für den einen oder anderen. Ich weiß gar nicht, ob wir es damals erzählt haben, aber ich glaube nicht, weil ich war ja zugeschaltet bei der Folge damals, beziehungsweise hatte da ein Video noch vor Ort aufgenommen. Als hätte dieses Ergebnis dann nicht gereicht, stand dann Sebastian Kehl, der damalige Sportdirektor, noch vor uns und wirklich so 2-3 Meter weiter, eine Mixzone ist ja wirklich, es sollte ruhig sein, sage ich mal so, weil natürlich die Protagonisten da im Vordergrund stehen und dann eben von den Journalisten oder Journalistinnen die Fragen gestellt werden. Und so 2-3 Meter neben Sebastian Kehl brabbelte dann jemand, ein italienischer Reporter, ohne Ende. Er hörte gar nicht mehr auf. In einer Lautstärke, das war unfassbar. Und Sebastian Kehl war so genervt. Irgendwann hat er dann auch seinen Kollegen gesagt, er soll mal bitte ruhig sein. Und das war so ein Bild, das passte einfach dann auch perfekt in diesen Abend, weil für den BVB gar nichts zusammenließ und die Italiener ja dann einfach das letzte Wort hatten. So kann man es vielleicht ganz gut erwähnen. Und ja, ich sag mal so, du hattest in der Folge tatsächlich dann, wenn wir den mal ansprechen, dieses Bergamo-Desaster, auch noch einen Satz gesagt. Der war relativ spannend. Du hattest gesagt, es muss jetzt eine Konsequenz geben. Aber ich glaube, du kannst es auch deutlich besser nochmal erwähnen als ich.
Ja, im Wortlaut kriege ich es jetzt nicht mehr hin. Aber es ist ja die große Frage, bei der es nur eine Wahrheit gegeben haben konnte. Hat man jetzt aus diesem Kader nicht das Maximale als Trainer rausgeholt, dann ist der Trainer letztendlich schuld, also sehr vereinfacht gesagt. Oder war der Kader eben nicht so gut zusammengestellt und der Trainer trotzdem das Beste rausgeholt, dann ist der Sportdirektor schuld. Und es musste dann halt eine Konsequenz, finde ich, aus dieser ganzen Geschichte abgeleitet werden. Und dann haben wir ein paar Wochen später erfahren, was die Konsequenz gewesen ist. Und das ist die Entlassung von Sebastian Kehl gewesen.
Die Trennung.
Es kommt ja aufs Wording an.
Arbeitsrechtlich ist das, glaube ich, auch das Wichtige.
Und was ich aber auch dazu dann nochmal sagen möchte, ich hatte ja das Interview von Ricken dann schon angesprochen. Wir befinden uns ja in Bergamo Ende Februar in der Woche. In der gleichen Woche hatte man dann noch gegen den FC Bayern gespielt. Es war sogar nochmal das aufgeheizte Duell Erster gegen Zweiter. Der BVB war immerhin um ein paar Pünktchen herangerückt und man hatte vielleicht nicht alle, aber es gab zumindest eine stille Hoffnung, dass man nochmal ins Meisterrennen eingreifen könnte. Nico Schlotterbeck hatte nach einem späten Sieg in Wolfsburg auch die Meisterschaft nochmal ausgerufen, beziehungsweise gesagt, wir wollen jetzt nochmal angreifen. Und dann verlor man wahrscheinlich sogar ein gutes Spiel, 2-3 am Ende. Man ist zweimal zurückgekommen, beziehungsweise einmal durch Daniel Svensson dann in der Nachspielzeit. Nicht in der Nachspielzeit, aber in der Schlussphase. Und dann hat Bayern nochmal zugeschlagen. Das war relativ bitter und eigentlich konnte man dann ab da die Saison auch schon abhaken, beziehungsweise es war dann doch irgendwie schon aus meiner Sicht so ein kleines Gewürge, wie man dann die Saison beendet hat, weil der BVB aber einfach so viel und so konstant gepunktet hatte, dass gar nicht mehr so viel passieren konnte.
Und da kam noch vor allem noch mal so eine indirekte emotionale Klatsche hinzu, weil Bergamo eine Woche später von Bayern in der Champions League mit 1-6 vermöbelt worden ist. Da hast du dann noch mal, konnten alle Kritiker beziehungsweise die es nicht so gut mit dem BVB mal noch mal schön den aufs Brot schmieren. So schlecht wart ihr wirklich. Also es war schon irgendwie wir haben die Chance nochmal anzugreifen, und was die Profis ja auch sagen müssen, weil du kannst ihnen ja nicht 10, 12 Millionen Euro im Jahr zahlen und dann sagen, ja, mit Platz 2 sind wir eigentlich zufrieden. Also die wollen natürlich schon irgendwie so ambitioniert sein und es auch nach außen hin zeigen, aber dann nochmal so die klaren Grenzen aufgezeigt zu bekommen, das war schon hart, wobei man, finde ich, auch bei dieser ganzen Saison einordnen sagen muss, die Bayern waren auch einfach wirklich richtig, richtig gut, haben sicherlich auch überperformt. Allerdings hätte diese Punktzahl, die der BVB geholt hat, das hat ja Lars Rieck dann am Ende gesagt, die hätte auch schon mal zur deutschen Meisterschaft gereicht. Dass sie zur deutschen Meisterschaft reicht, das ist aber auch schon, ehrlich gesagt, ein paar Jahre her. Also seitdem wir jetzt die Verhältnisse so haben, wie sie sind, musst du ja eigentlich über die 85 Punkte gehen. Und das schaffst du nicht, mit der Qualität nicht und wahrscheinlich in der ganzen Liga nicht.
2023 hätte es gereicht.
Da hätte es schon gereicht.
Ja. Was man ja aber auch noch sagen muss, was klar ist, wie wir jetzt hier aber noch nicht erwähnt haben, ist natürlich auch das Aus im Pokal. Das kam halt auch noch dazu. Und du hast es gerade schon angesprochen, dann kam das Topspiel noch gegen die Bayern und danach war es ja wirklich so, okay, was kommt jetzt in dieser Saison noch? Natürlich wurde dann noch das Minimalziel Vizemeisterschaft ausgerufen, beziehungsweise Erreichen der Champions-League-Plätze, aber ja, ab da hat man sich ja eher so ein bisschen aus Fansicht durchgeschleppt, kann man sagen. Ihr hattet das Interview mit Lars Ricken jetzt schon mehrfach angesprochen. Das war ja relativ nah nach diesem Champions League aus. Das hattet ihr Anfang März geführt. Und was ich da ganz interessant fand, ich habe auch nochmal ein Zitat von ihm da mitgebracht. Wir hatten ein Heimspiel, bezogen jetzt auf den Pokal, und sind gescheitert. Das war eine große Enttäuschung. Das frühe Aus in der Champions League ist der zweite Fakt. Und wir sind nicht gegen ein europäisches Schwergewicht ausgeschieden. Da waren wir in dieser Saison einfach zu leicht. Ist ja eigentlich das, was du auch gerade nochmal gesagt hast, wo man dann paar Wochen später gesehen hat, wie Bayern gegen Bergamo gespielt hat, da nochmal sehr deutlich gewonnen hat. Es hätte einfach nicht sein müssen.
Genau, daran anschließend vielleicht, was er auch gesagt hat, am Ende waren es stellvertretend die Spiele gegen Bodo Glimt und Bergamo, haben wir auch schon angesprochen. Gegen Gegner, die nicht die Qualität unserer Mannschaft haben, dürfen uns diese Enttäuschung nicht passieren. Dazu kommt ein Spiel gegen Juventus, bei dem wir in der Nachspielzeit mit 2 Toren führen, auch schon angesprochen.
Check.
Es uns aber an Abgeklärtheit fehlt. Nach 6 Spielen hatten wir sogar die meisten Tore im Wettbewerb geschossen. So etwas über die Ziellinie zu bringen, muss der Anspruch sein. Und wir haben dann immer wieder nachgefragt, ist es denn jetzt eine Qualitätsfrage? Ist es eine Qualitätsfrage? Und am Ende, ja, habe ich ja dann schon im Einstieg so gesagt, hat er dann schon gesagt, dass es ein Versäumnis war, kein Unterschiedsspieler vielleicht nochmal zu verpflichten oder dass man sich vor allem von der Investition von rund 100 Millionen Euro im Sommer, kann man ja auch nochmal sagen. Ich meine, man hat mit Jude Bellingham über 30 Millionen Euro ausgegeben, der sich dann im Laufe der Rückrunde, finde ich, auch sehr gut entwickelt hat und zum Stammspieler neben Felix Metscher geworden ist. Die beiden verstehen sich ja auch abseits des Platzes sehr gut und haben sich da gut ergänzt. Dann hat man ja 22,5 Millionen Euro für Fabio Silva ausgegeben, die 10 Tore. Hat er nicht gemacht in der Rückrunde. Jan Couto 20 Millionen, da ist sicherlich die Zukunft im Sommer offen. Bin ich mal gespannt, wie es bei ihm, bei dem Brasilianer weitergeht. Chukwuemeka 20 Millionen oder über 20 Millionen. Der hat gegen Hoffenheim sein allererstes Spiel im Profibereich über 90 Minuten gemacht. Und Daniel Svensson ist auch noch gekommen, hat mal die Kaufoption gezogen von Nordjylland aus Dänemark für den Schweden 6,5 Millionen. Also man hat auch rund 100 Millionen Euro in diesem Sommer investiert. Aber bis auf Jude Bellingham, würde ich jetzt mal sagen, ist keiner von denen so eingeschlagen, wie man sich das erhofft hat. Oder Jude Bellingham vielleicht mit eingeplanter Verspätung, vielleicht für die Deutsche Bahn. Und da finde ich halt schon spannend, da hat er dann auch gesagt, dass man natürlich da besser werden muss. Und da hat er dann schon auch vielleicht ja dieses Kehlaus ein wenig zumindest mal angedeutet. Denn mit Ole Burg soll ja vieles besser werden.
Ja, wenn du in den Bereich investierst als BVB, müssen die Spieler einschlagen. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, wie zum Beispiel Leipzig, wo dann die ganze Welt sie beneidet, warum sie Diomande verpflichtet haben.
Der übrigens beim BVB auf dem Zettel war.
Auf dem Zettel war tatsächlich, und aber da war ihnen dann die Ablöse zu hoch, weil der Marktwert auf 1,5 Millionen taxiert war. Und man hatte dann das Gefühl, wenn der nicht einschlägt, dann kriegen wir richtig einen drauf, medial. Jedenfalls, den hat Leipzig entdeckt, weil sie jemand anderen gescoutet haben. Da war auch ein Bakayoko zum Beispiel, der auch in Dortmund diskutiert worden ist und der nicht eingeschlagen ist. Also das zeigt, die anderen haben, also es ist nicht alles bei den anderen so viel besser, wie das manchmal den Eindruck hat. Trotzdem darf man das nicht kleinreden, dass beim BVB eben strategisch nicht erst im letzten Sommer ehrlicherweise, sondern auch davor schon viel falsch gemacht worden ist. Ich würde nochmal einmal Silva, nicht weil ich ihn wegen meiner These verteidigen möchte, herausheben, aber auch wie man das dann jetzt im Nachhinein gehört hat, stand der BVB da im Sommer schon extrem unter Druck, weil eben nicht klar war, wie es mit Serhou Guirassy weitergeht. So, es gibt zumindest Anzeichen dafür, dass diese Ausstiegsklausel bis ganz zum Ende des Transfersommers hätte aktiviert werden können. Also, dass der Guirassy dann am 31. August sagt, au revoir, ich mach die Biege. Und dann hättest du theoretisch da ohne Stürmer dastehen können. Deswegen waren diese 20 Millionen, die du hättest investieren müssen, oder die du in den Stürmer investieren hättest müssen, mussten sie halt in Silva dann in dem Moment investieren, wohl wissend, dass der Zeit braucht, um auf Bundesliga-Niveau zu kommen. Aber da konnte man sich zumindest sicher sein, dass er irgendwann eine Hilfe ist und dass man auch wieder, wie so häufig, auf Nummer sicher gegangen, statt vielleicht einen mutigeren Weg zu gehen.
Was man da vielleicht auch nochmal sagen muss, auch Aaron Ansemino ist ja gekommen und das waren dann alles Spieler, bis auf Jude Bellingham, der eine ganze Saison bei Sunderland damals durchgespielt hat, Spieler, die auf der Bank saßen oder sogar auf der Tribüne. Und bis zu die, vor allem dann bei Niko Kovac, wir haben bei Samuel Inasso darüber gesprochen, was es bei Niko Kovac als Bundesligaspieler so alles vor allem physisch braucht, um da wirklich eine Vollhilfe zu sein. Und das brauchte natürlich auch eine gewisse Zeit erstmal. Ich meine, Fabio Silva, das hatte Nico Kovac dann auch gesagt, der brauchte erstmal ein bisschen, bis der überhaupt fit war. Der kam ja sogar noch verletzt. Aaron Anseminho war direkt nach dem ersten Spiel verletzt. Chukwu Emeka hat auch gebraucht, bis er dann die 90 Minuten im Tank hatte. Und ich glaube, das soll sich jetzt in diesem Sommer auch nochmal verbessern, dass man vor allem auch Spieler holt, die dann sofort weiterhelfen oder besser gesagt, die man nicht jetzt salopp gesprochen erstmal von der Krankenstation aufwecken muss und dann nach draußen führt. Und das ist sicherlich ein großer Punkt, der dann auch wahrscheinlich der sportlichen Führung so ein wenig angelastet worden ist.
Was ja bei Gadou, der jetzt neu kommt, ist ja das schon das erste Beispiel dafür. Ich glaube, der hat schon 50 Spiele gemacht für Salzburg, also wo er erst 19 Jahre alt ist. Also das ist einer, der sofort im Saft steht, auch mit Beginn der Vorbereitung.
Wir sind jetzt schon mittendrin in den Folgen von diesem Bergamo aus und lass uns damit auch mal so ein bisschen übergehen zum letzten Teil der Saison. Wir hatten es jetzt gerade schon mal angesprochen, der BVB hat sich dann gefangen, man hat die Vizemeisterschaft geholt, man hat sich für die Champions League Plätze qualifiziert oder für Champions League qualifiziert und man hat aber auch einen Umbruch eingeleitet zu so einem neuen BVB vielleicht oder auch so ein bisschen zu einem alten BVB zurück. Carsten Kramer, den ihr auch im Interview hattet, beziehungsweise der zum Redaktionsbesuch hier vor Ort war, hat es als alte Zöpfe abschneiden betitelt. Es gab Abschiede von verdienten Spielern wie Julian Brandt, wie Niklas Süle. Und es wurden schneller Entscheidungen getroffen. Ich hatte zum Beispiel als einen Punkt beim BVB, der so mein Moment war, hatte ich mir tatsächlich den 10. April rausgeschrieben. Jetzt sehe ich hier fragende Gesichter. Das war der Tag, an dem endlich die Entscheidung von Nico Schlotterbeck bekannt gegeben wurde, die sich ja wirklich super lange gezogen hat. Und zuletzt war man beim BVB ja eher so, dass man schnell Entscheidungen getroffen hat, dass man sich von den Spielern verabschiedet hat, dass man mit Felix Metscher sehr schnell verlängert hat. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Wofür soll der BVB jetzt wieder stehen?
Für Mut vor allem. Das hat ja dann auch Ole Burg, der neue Sportdirektor, der dann gekommen ist. Ich glaube, es waren dann ein oder zwei Wochen vor diesem 10. April, hat Ole Burg die Arbeit übernommen, kam von der SV Elversberg, hat von einer speziellen Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht, die nur für Borussia Dortmund gegolten haben soll. Also auch eine sehr spannende Konstellation. Kommt ja auch aus der Gegend und war schon immer großer BVB-Fan und so ist die Connection da gekommen. Wir haben gerade über das Bergamo-Spiel gesprochen und so weiter. Und schon damals hat Lars Ricken, der Sportgeschäftsführer, der ja vor allem dann für den sportlichen Bereich zuständig ist, schon mit dem Gedanken gespielt, was passiert denn da in Elversberg eigentlich? Und hat sich da mal rund um die Winterpause schon auch nochmal sehr, sehr schlau gemacht, inwieweit das, ist das nur ein subjektiver Eindruck, dass es bei Elversberg so gut läuft? Oder ist das auch belegbar durch Zahlen, durch Transfers, durch Scouting und so weiter? Und da war dann Ole Burg schon intern in gewisser Weise der Top-Kandidat für eine mögliche Nachfolge für Sebastian Kehl und dann waren die Ereignisse, wie sie waren, dass es zwischen Sebastian Kehl und Lars Ricken dann doch auch nicht mehr so ganz gefunkt hat, ist dann auch mehr oder weniger schon immer mal wieder durchgesickert, aber vielleicht dann nach dem Ende noch klarer, als man es vielleicht vermutet hätte. Und so kam es dann nach dem HSV-Spiel zum Wechsel auf dem Sportdirektorposten. Man muss sich ja auch mal da, sehr kurios, du hast gerade von schnellen Entscheidungen gesprochen, man spielt samstagsabends noch gegen den Hamburger Sportverein und am nächsten Tag wird dann ein Gespräch einberufen und man wechselt den Sportdirektor aus und damit Ole Burg quasi den Nachfolger schon parat. Ist schon sehr spannend, wie das da in der Geschäftsführung dann gelaufen ist und dass man halt gemerkt hat, man muss wahrscheinlich irgendeine Veränderung treffen, damit man wieder die alte BVB-DNA aufleben lassen will mit jungen Talenten, mit Energie, mutig, dass man einfach wieder einer der so geilsten Vereine in Europa ist. Das war der BVB in dieser Saison sicherlich nicht, aber vielleicht kann er das schaffen, in Zukunft wieder zu werden? Denn, lass mich vielleicht den Punkt noch machen, bevor Christian anschließt, man hat zumindest wieder geschafft, jetzt im Saisonendspurt ein paar Storys zu schreiben. Das hat man mit Samuele Inacio geschafft, mit Luca Reggiani geschafft, den Nico Kovac ja sogar im Champions-League-Spiel gegen Bergamo im Hinspiel aus der Kalten eingewechselt hat, beziehungsweise sogar starten lassen hat. Und das war dann schon, wenn ich mich an den Torjubel erinnere, von Luca Reggiani, seinem ersten Bundesliga-Tor gegen Augsburg, wie er dann Inacio da in die Arme springt. Also da hatte ich jetzt, vielleicht wäre das auch einer meiner Momente der Saison, weil tatsächlich hatte ich da schon das Gefühl, das war echte Freude. Also da haben sich zwei Kinder gefreut, die das Ziel hatten, Bundesliga zu spielen und haben es geschafft und jetzt das erste Tor, also eine überwältigende Emotionsexplosion. Und das war dann doch ganz schön in der Schlussphase, denn ich glaube, die Fans verzeihen ihm dann oder gerade diesen Talenten doch mal viel mehr als jemandem, der dann irgendwie für 20 Millionen von Chelsea gekommen ist.
Definitiv.
Ja, und man hat so grundsätzlich das Gefühl, dass man vom BVB gerne wieder hören möchte, was möglich ist und nicht, was nicht möglich ist. Dass man sich nicht wieder darauf bezieht, ja, der Markt ist schwierig und die Bayern sind so mächtig, sondern einfach mit, ja, einer dicken Hose an die Sache ranzugehen, zu sagen, wir sind der BVB, wir sind immer noch der zweite Leuchtturm in Deutschland, wir haben vielleicht eine neue Geschichte zu erzählen und sind auch über dieses echte Liebe-Narrativ, was sich ihm so ein bisschen auserzählt hat, hinweg, dass man einfach versucht, wieder für irgendwas Besonderes in Europa und auch im deutschen Fußball zu stehen, weil mit der kompletten Basis, die man da hat, von den finanziellen Möglichkeiten, infrastrukturell, vom ganzen Umfeld, von den Fans, von der Internationalisierung, da muss ja was drin sein für so einen Club wie den BVB. Das muss man auch sportlich wieder sehen können.
Und auch da kann man ja Carsten Kramer einfach nochmal zitieren, das ist genau das, was ihr jetzt auch schon gesagt habt, der sagt, dass die Aufgabe des BVB sei, sich unter den Top 10 in Europa zu etablieren und Spitzen zu setzen. Das ist ja das, womit man dann jetzt auch in die nächste Saison gehen will.
Genau, Niko Kovac hatte ja nach Bremen schon relativ klar darüber gesprochen, was in der nächsten Saison zu erwarten ist. Du warst dabei?
Ja, es war sicherlich etwas Hyperrealistisches, was nicht unbedingt jeder hören möchte. Er sagte halt, dass wir uns natürlich verbessern wollen, dass wir aber auch wissen, dass der Unterschied zu den Bayern groß gewesen ist und dass wir wissen müssen, wo wir herkommen. Er meint damit übrigens nicht, dass wir als BVB daherkommen, irgendwie aus den Kloppjahren und zweimal Champions-League-Finale, sondern er bezieht es auf den Zeitraum, wo er quasi übernommen hat und in welchem Zustand er die Mannschaft übernommen hat und wo er sie bisher hingeführt hat. Sagt aber gleichzeitig, Bayern eben voller Weltklasse, voller Superstars. Er hält das für sehr unrealistisch, dass der BVB in der nächsten Saison, auch wenn er natürlich alles dafür tun will, mit den Bayern konkurrieren möchte. Also ich finde, dass das insgesamt, dass er das gar nicht nötig hat, so ein bisschen sich so klein zu machen in der Hinsicht, weil die Argumente grundsätzlich auch von den Zahlen her liegen ja schon auf seiner Seite. Deswegen fand ich das so ein bisschen, ja, auch ein realistisches, aber vielleicht ein falsches Signal, das so an dem Tag, nachdem die Saison ist, ja schon zu sagen, weil, also mit welchem Gefühl soll man jetzt in die Sommerpause gehen? Und was mögen Spieler denken, die sich für den BVB entscheiden wollen oder die gerade ihren Vertrag verlängert haben, weil sie ambitioniert sind und mit dem BVB was erreichen können? Das ist zumindest das, was wie es nach außen dargestellt wird. Wir müssen aber auch die ganze Zeit schon sagen, dass intern schon anders gesprochen wird und mit dieser ganzen Thematik und man sich bewusst ja für diese zwei Wege Kommunikation entschieden hat. Einmal die Verantwortlichen, die so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten und die das ein bisschen sachlicher einordnen und vielleicht so ein bisschen den Druck von der Mannschaft nehmen damit. Und andererseits die ambitionierten Spieler, die wie Maxi Bayer die Meisteransagen machen und dass auch Nico Schlotterbeck sagt, er möchte nochmal die Bayern angreifen und so weiter. Dass man ja eigentlich diese Zwei-Wege-Strategie gefahren ist, dass es ja an ein oder anderen Stelle ist so ein bisschen so der Widerspruch rausgekommen, weil das ja wirkt ja schon so ein bisschen ja, unmöglich, dass Niko Kovac sich da hinsetzen musste und irgendwie nach dem Motto, diesen jugendlichen Leichtsinn, die sollen mal alle nicht durchdrehen, dass er das so sagen musste. Natürlich hat er das irgendwie schon mal wegmoderiert, aber ich finde, da gab es schon den einen oder anderen Widerspruch in dieser Saison in der Kommunikation.
Was man auch schon mal vorausblickend sagen kann, ist, das hatten wir auch schon geschrieben und auch bei anderen Medien war es schon Thema, diese Dreierkette. Ich gehe mal davon aus, viele Fans würden sich ein vielleicht offensiveres System wünschen, aber auch aus meiner Sicht gibt es da eigentlich gar keinen Grund, was dran zu ändern, wenn es denn die aktuelle Konstellation so hergibt. Denn auch das haben wir gehört, es braucht schon einige neue Flügelspieler oder bräuchte, um da eine Systemveränderung darzustellen. Der BVB spielt faktisch ohne klassische offensive Flügelspieler, sondern mit Vorlagenkönig Johan Eliasson. 15 Stück dürfen ja auch nicht unerwähnt bleiben. Das ist schon wirklich eine tolle Leistung gewesen in dieser Bundesliga-Saison. Und links dann Daniel Svensson oder vielleicht ja sogar Maxi Bayer langfristig. Und da wird diese Dreieck- respektive Fünferkette schon erstmal bleiben und generell das System, denn ich meine 34 Gegentore, die habe ich schon erwähnt, sind schon sehr gut. Auf der anderen Seite, das hatte ich mir aber auch nochmal irgendwo rausgeschrieben, man hat in der Champions League schon, ja, in den 10 Champions League Spielen 2,1 Gegentore im Schnitt bekommen, beziehungsweise 21 dann an der Zahl, und das ist schon viel zu viel und da muss man natürlich dran arbeiten. Aber wenn man von diesem Fundament jetzt vielleicht vor allem diese, ja, in der Offensive dann punktuelle Spitzen setzt, wie du gerade gesagt hast, sieht das sicherlich schon wieder anders aus. Ich meine, ich glaube tatsächlich, dass es auch schwierig wird, mehr Punkte zu holen in einer Bundesliga-Saison als in dieser. Und man hatte eben, wie du richtig sagst, das Pech, dass halt der FC Bayern eigentlich unschlagbar war. Aber man muss natürlich vor allem international oder im DFB-Pokal mal wieder so eine Spitze setzen. Ich meine, auch da muss man mal realistisch sagen, auswärts Frankfurt, Vorher noch auswärts Essen, okay, aber auch ein Hexenkessel. Dann auswärts Frankfurt und dann zu Hause Leverkusen. Ist jetzt auch nicht die Auslosung, die man sich gerade wünscht. Also damit will ich das nicht schönreden. Mhm. Wenn man den DFB-Pokal gewinnen will, muss man alle schlagen. Kleine Floskel. Aber sicherlich gibt es auch einfachere Wege. Und wenn ich mal daran denke, wie der VfB Stuttgart vor einem Jahr den Pokal gewonnen hat. Ich habe ja natürlich jetzt nicht alle Gegner drauf, aber ich glaube, auch da gab es das ein oder andere Spiel, was jetzt vielleicht nicht auswärts Frankfurt oder zu Hause Leverkusen war. Obwohl man, glaube ich, sogar Leverkusen damals dann irgendwann zumindest ausgeschaltet hatte. Aber ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Und das muss der Weg sein. Denn wie gesagt, in der Bundesliga, glaube ich, viel besser wird es nicht nächste Saison. Aber vielleicht kann man sich an das ein oder andere dann langfristig mehr erinnern als in dieser Saison.
Man muss halt sagen, dass einfach die Entwicklung der letzten Jahre, auch wenn sie nach außen hin häufig schön geredet worden ist, dazu geführt hat, dass man in einer gewissen Weise, ich meine das jetzt nicht auf einer wirtschaftlichen Ebene, aber auf einer gesamtkonzeptionellen Weise so ein bisschen handlungsunfähig, ehrlich gesagt, ist, beziehungsweise jetzt nicht die großen Schritte machen kann, beziehungsweise nicht aus der so einer Position der Macht irgendwie handeln kann, sondern dass man reagieren muss, dass man das bisherige System, was gut funktioniert, vielleicht hier und da weiterentwickelt, dass man hier und da einen Unterschiedsspieler verpflichten kann, aber dass man jetzt strategisch den Weg vorgibt. Wir spielen jetzt nächstes Jahr mit eben dieser Viererkette, mit anderen Systemen und wir beheben alle möglichen Schwachstellen, die es gibt in diesem Kader. Das ist halt einfach unrealistisch, vor allem vor dem Hintergrund, dass du auch gleichzeitig diesen sportlichen Erfolg dir immer wieder sichern musst. Also du kannst als BVB kannst du nur sehr schwer eben so ein 2-3-Jahres-Projekt in einer Form formulieren. Du bist schon irgendwie auf kurzfristigen Erfolg angewiesen. Aber ich glaube schon, dass wenn jetzt ein, zwei Schwachstellen behoben werden, wie zum Beispiel einen spielstarken Sechser zu holen, wie noch einen Unterschiedsspieler zu holen, dann kannst du davon ausgehen, dass so ein Inacio eher besser wird. Ich habe auch noch die Hoffnung bei Chukwuemeka nicht völlig aufgegeben, dass er irgendwann mal auf Profiniveau körperlich mithalten kann. Dann kommen mittelfristig Talente wie Matis Albea. Bei den beiden Südamerikanern muss man mal schauen, wie schnell die wirklich auf Bundesliga-Niveau kommen.
Kaumer Pratic und Justin Lerma.
Genau, aber da kommt ja schon Qualität irgendwie nach. Aber es dauert eben. Und ich wollte einfach mal die provokante Frage aufstellen, was ist denn jetzt eigentlich die Alternative? Also wie soll ich jetzt, oder es müsste ja zum Beispiel, wenn man das jetzt auf die Trainerposition bezieht, es müsste jemand kommen, der dir die gleiche Anzahl an Punkten garantiert, gleichzeitig besseren Fußball spielt, der verfügbar ist, der Lust auf den BVB hat und das war ja bisher auch ein Ausschlusskriterium, der deutschsprachig ist. Wer soll das denn eigentlich sein? Also wo soll man jetzt so einen Trainer theoretisch herbekommen, wenn man davon oder wenn man davon überzeugt ist, dass man auf der Position was ändern muss? Deswegen finde ich jetzt eigentlich, dass es so, wenn Niko Kovac ja zwangsläufig schon weitergehen muss, und das sehen die Verantwortlichen ja auch so, weshalb über eine Vertragsverlängerung jetzt nachgedacht wird.
Gleichzeitig muss man aber auch da nochmal, vielleicht immer ganz klar für die Zuschauenden sagen, Trainerdiskussionen gibt es nicht, da gibt es auch keine Überlegung, sondern Niko Kovac sitzt fest im Sattel, hat vor allem in der Bundesliga eine sehr starke Saison gespielt und dementsprechend gibt es Überlegungen, sich dann im Sommer hinzusetzen und Vertragsgespräche zu führen, den gegebenenfalls dann bis 2028 oder 2029 sogar zu verlängern. Die Konstellation soll sehr gut passen, vor allem mit Lars Ricken und der sportlichen Führung. Ole Burg ist jetzt noch dazugekommen. Da hatten wir auch schon hier im Podcast gesagt, dass sich dieses neue sportliche Trio ganz gut anfühlt, zumindest wenn man sich mit den Leuten direkt unterhält. Und ich würde gerne nochmal ein Zitat von Lars Ricken vorlesen, zu dem Punkt, den du gerade gemacht hast, wo es dann um die Transfers geht. Da sagt er, ein Harry Kane können wir halt nicht verpflichten. Borussia Dortmund stand und sollte noch immer dafür stehen, Spieler mit sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu verpflichten. Das ist auch zum Beispiel so ein Joan Gadou, der von Salzburg kommt. Und das haben wir in der Vergangenheit so gut gemacht, dass dieses Erfolgsmodell selbst die größten europäischen Vereine kopiert haben. In keinem anderen Marktsegment sind die Ablösesummen so gestiegen wie hier. Und vielleicht kann man da auch dann nochmal ein ganz gutes Beispiel Kenneth Eichhorn dann einfach nennen, der, ist kein Geheimnis mehr, beim BVB auf der Liste steht. Der 16-Jährige von Hertha BSC im defensiven Mittelfeld zu Hause oder im Zentralmittelfeld, wie man das auch immer sagen möchte. Und auch da ist kein Geheimnis mehr, da ist nicht nur Borussia Dortmund dran, sondern Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Manchester City, wobei man da jetzt mal schauen muss, wie es da nach dem wahrscheinlichen Ende von Pep Guardiola so wirklich weitergeht und ob das dann auch wirklich klappt, auf die Insel unter 18 zu wechseln. Aber das nur nebenbei. Und da muss man sagen, der BVB, zumindest wird das so aus dem Verein gespiegelt, hat da wirklich mit die schlechtesten Karten, weil man angeblich wirtschaftlich da nicht mitgehen kann oder mitgehen will, eins von beidem. Man hat ja jetzt auch schon eine gewisse Ablösesumme für Joan Gadou, rund mehr als 20 Millionen Euro, investiert in die Innenverteidigung nach dem Abgang von Niklas Süle. Jetzt muss man natürlich den Abgang von Salih Özcan und den Abgang von Julian Brandt in der Offensive, das sind die beiden Planstellen, die man jetzt vielleicht sogar vor der WM noch schließen will, wo sicherlich Kenneth Eichhorn dazugehören könnte, aber er ist nur sicherlich ein Kandidat von ganz vielen. Und das einfach mal vielleicht zur Einordnung, dass der BVB diese Strategie, wo man vielleicht mal einen Dembélé damals entdeckt hat, den haben jetzt halt auch schon die Man Cities dieser Welt auf dem Schirm. Und auch schon dreimal gesagt hier im Podcast, aber es ist sicherlich dann auch nicht so einfach, sich da im Markt zu etablieren und dann immer wieder die richtigen Spieler zu finden. Umso wichtiger ist halt einfach dieses Top-Talente-Scouting, was der BVB betreibt, wo man auch jetzt wieder jemanden dazu holen wird sicherlich und auch einen Samuel Inacio damals geholt hat, einen Reggiani oder einen, gut, Albert ist eine bisschen andere Geschichte, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ich glaube, es wird wichtig sein, da die Ausbildungsentschädigung halt weiterhin zu investieren und dann ein, zwei, drei Jahre zu warten in der U19 oder U23 jetzt unter Thomas Broich und Paul Schaffran, da dann diese Sprünge zu schaffen. Darüber muss sich der BVB meiner Meinung nach auszeichnen, um diese Talente langfristig halten zu können.
Plus weiter professionalisieren mit dem Leiberauftrag mit Sebastian Hille, der jetzt dazu kommen wird, auch finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Und eben ja versuchen, wieder noch neue Märkte zu finden. Das ist einmal der italienische Markt, wo eben die Jugendspieler selten zum Einsatz kommen, wo dann in Milan trotzdem nochmal so Luka Modric spielt mit 40 statt dem 20-jährigen Eigengewächs. Und wir haben immer schon wieder den Standortvorteil, was heißt Standortvorteil, aber den Vorteil durch Niko Kovac genannt, der sich auf dem Balkan gut auskennt, wo ja wir alle wissen, wie viele Talente es da gibt und wie viele herausragende Fußballer dort ausgebildet sind, dafür, dass es ja vergleichsweise wenig Einwohner gibt. Und die sind vor allem alle bezahlbar und für die ist der BVB also das nächste Sprungbrett in Europa, im europäischen Fußball. Deswegen auch da, wir kommen wieder zum großen Narrativ Mut. Auch in Sachen Transfers musst du halt auch wieder mutiger werden.
Vielleicht noch eine letzte Sache dazu. Du hast gerade den italienischen Markt angesprochen. Was ich im Zuge dieser Recherche, wir hatten ja dann diesen Text gemacht, warum die neuen Talente aus Italien kommen, haben wir auch im Podcast hier schon besprochen, weil der Markt eben, früher war es der englische, wo in der Premier League die Talente nicht so zum Zug gekommen sind, das ging nach dem Brexit nicht mehr. Jetzt ist der italienische Markt so ein wenig ja der Ersatzmarkt, wo man da gut zugreifen kann und die Talente, ja, denen eben eine Perspektive in der Bundesliga aufzeigen kann. Der BVB hatte ja, es müsste im Januar 2023 gewesen sein, Julien Duranville vom RSC Anderlecht verpflichtet. Auch eine ordentliche Millionensumme damals in Hand gegeben, jetzt zum FC Basel ausgeliehen, soll im Sommer vorerst zurückkommen. Mal schauen, wie die Zukunft da aussieht. Und nachdem der BVB eines der größten Top-Talente Belgiens da weggeschnappt hat, soll es auch dazu gekommen sein, deshalb sage ich, warum es schwieriger wird, dass dann auch da diese Lücken geschlossen worden sind, dass es jetzt eben nicht mehr so leicht ist, zum Beispiel aus Belgien ein Talent nach Deutschland zu holen, aufgrund der Vorgeschichte. Das heißt, natürlich wollen auch die Ligen oder die Länder natürlich ihre Spieler in ihren Ligen erstmal halten und es natürlich den anderen dann auch schwieriger machen, die Talente zu bekommen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es bald in Italien nicht mehr so einfach ist, die Spieler im U18-Bereich ja wegzuschnappen, in Anführungszeichen, beziehungsweise ihnen halt die bessere Perspektive aufzuzeigen. Ist ja logisch. Ich meine, und deshalb muss es auch mal wieder, das habe ich letzte Woche schon gesagt, das Ziel sein, auch mal wieder sicherlich ein deutsches Top-Talent herauszubringen. Jetzt hat Moussa Kaba seinen Vertrag langfristig verlängert im defensiven Mittelfeld. Auch ihm traut man einiges zu. Sicherlich muss er körperlich auch noch ein wenig zulegen. War viel verletzt in dieser Saison. Aber ja, das vielleicht nochmal dazu.
Ausschweifendes Ende. Ja, aber ihr habt es gerade auch beide schon gesagt, über viele Themen, die ihr jetzt angesprochen habt, haben wir einfach in vorherigen Podcast-Folgen auch schon intensiv gesprochen. Also da lohnt sich das Reinhören auch immer noch, weil es immer noch sehr aktuelle Themen auch sind, die wir da in der Tiefe besprochen haben.
Sind nicht so schlecht gealtert wie die Silver-These. Also es lohnt sich tatsächlich nochmal reinzuhören, hier und da.
Nicht nur hier und da, jede Folge.
Ja.
Ja, Dankeschön euch beiden schon mal für diese intensive Saisonanalyse auf jeden Fall. Wir können an dieser Stelle einen Ausblick schon mal geben. Und zwar bleiben wir euch in der Sommerpause erhalten. Wir werden Christian Richtung WM verabschieden. Du bist als DFB-Reporter vor Ort und wirst da aber natürlich auch ein sehr wachsames Auge auf die BVB-Spieler haben und uns da mit Updates versorgen.
So soll es sein.
So wird es sein. Und Jonas, du bleibst uns den Sommer hier sitzen und, und wirst uns durch diese weiteren Folgen führen. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir haben sicherlich was zu erzählen. Also uns geht selten der Redestoff aus.
Das ist wahr. Wir möchten aber natürlich auch eure Meinung wie immer hören. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare wieder. Wie habt ihr die Saison wahrgenommen? Wie fällt eure Analyse aus? Geht ihr damit? Habt ihr vielleicht Thesen aufgestellt, die genauso gut oder noch besser gealtert sind als die von unseren beiden Experten hier? Wir wollen von euch lesen und hören, freuen uns über Kritik, Anregungen und Lob vielleicht auch, wenn es dabei sein sollte. Und falls ihr Ideen habt, was ihr hier mal gerne hören würdet, schreibt uns das doch auch sehr gerne. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.